Was kommt danach? Der Podcast aus der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen. Die Kreislaufwirtschaft, also Produkte länger zu nutzen, zu reparieren und zu recyceln, ist eine Maßnahme von vielen, um der Klimakrise entgegenzutreten. Im Gespräch mit Carmen Bayer gibt Sepp Eisenriegler vom Reparatur- und Servicezentrum Einblick in aktuelle Entwicklungen und notwendige politische Maßnahmen. Diese Veranstaltung wurde in Kooperation mit Smart City Salzburg durchgeführt. Ein Weiter wie bisher ist mit der Klimakrise nicht mehr zu vereinbaren. Aber was können wir, was kann jede und jeder Einzelne eigentlich machen? Eine besonders einfache Möglichkeit, etwas zum Klimaschutz beizutragen, ist es, vermeintlich kaputte Geräte nicht gleich wegzuwerfen, sondern zu prüfen, ob man sie reparieren kann. Der Klassiker, ein kaputtes Handy-Display beispielsweise, bedeutet eben nicht, dass das ganze Gerät kaputt ist. Das fällt unter den Namen Kreislaufwirtschaft, wenn wir unsere Geräte wieder reparieren, um sie länger zu verwenden. Das ist ein Teil des Ganzen. Was es aber mit der Kreislaufwirtschaft auf sich hat, das schauen wir uns heute im Detail an in einer Kooperationsveranstaltung mit Smart City Salzburg. Wir haben wieder mehrere Gäste, einer davon ist Sepp Eisenriegler, die Koryphäe im Bereich der Kreislaufwirtschaft, einer der Gründer des Reparaturzentrums in Wien, aber dazu werden Sie uns gleich mehr erzählen. Vielen lieben Dank, dass Sie heute bei uns sind.
Sehr gerne.
Ich habe schon erwähnt, Kreislaufwirtschaft wird mit vielen Begriffen verbunden. Worum geht es denn jetzt eigentlich?
Naja, es ist im Prinzip ganz einfach. Nachdem unsere nicht regenerativen Rohstoffe nicht unendlich verfügbar sind, muss man sie, solange es eben geht, im Kreis führen. Das ist aber nicht genug, sondern wir sollten uns auch vielleicht einmal was überlegen zu dem, was als neues Schlagwort jetzt in ganz Europa herumgeistert und mit sehr viel Kritik ausgestattet wird, nämlich Überkonsum. Brauchen wir denn das alles, um gut leben zu können? Ich behaupte nein. Ich glaube, dass wir mit weniger eigentlich besser dran wären, nicht nur in Bezug auf die kommenden Generationen, die ja auch noch was von den nicht regenerativen Rohstoffen haben wollen, sondern wir sind in einer Zeit gefangen, die den materiellen Konsum fürs Glück offensichtlich braucht. Und genau das ist es nicht. Also was wirklich wichtig ist und dem können wir offensichtlich viel zu wenig Zeit widmen, ist Beziehungspflege. Der Mensch ist ja ein Beziehungswesen und wenn er das nicht hat, dann passieren alle die Dinge, die man als schlechte Nachrichten im Fernsehen und im Radio sieht und hört. Wir müssen aus dem Hamsterrad der materiellen Bedürfnisbefriedigung aussteigen und rein in ein gutes Leben für alle. Und ein Vehikel, das uns anleitet, das zu tun, ist die Kreislaufwirtschaft. Weil wenn wir irgendwann einmal draufkommen, dass eigentlich der größte ökologische Fußabdruck jedes Produkts, egal ob es um Möbel geht, um Textilien, um Elektrogeräte, in der Herstellung desselben stattfindet, dann wissen wir, dass wir eigentlich diesen riesen ökologischen Fußabdruck nur dann anpassen können an unsere Bedürfnisse, wenn wir diese Produkte länger und zwar viel länger nutzen. Wir kennen das Beispiel von Waschmaschinen. Wie ich vor etwa 40, 50 Jahren noch ein junger Mensch war, hatten wir Waschmaschinen am Markt, die man für ein halbes Leben gekauft hat. Ich selbst bin bewaschen worden in meinem elterlichen Haushalt mit einer alten, kleinen Eudora, die 50 Jahre funktioniert hat. Davon können wir heute nur mehr träumen. Die durchschnittliche Nutzungsdauer von Waschmaschinen beträgt derzeit 7,2 Jahre. Und die Frage ist, macht uns das glücklicher, wenn wir in Summe sogar viel mehr an Geld ausgeben, um innerhalb dieser Zeit circa 8 Waschmaschinen zu kaufen und damit denselben Zweck zu erfüllen, nämlich 50 Jahre saubere Wäsche zu haben? Ich glaube es nicht.
Vielen Dank für diese erste Einleitung. Jetzt müssen wir ein bisschen aufteilen. Zum einen haben wir das Problem, dass die Geräte grundsätzlich nicht mehr so langlebig sind. Zum anderen, und da würde ich jetzt zuerst gern hinschauen, braucht es natürlich auch Zeit und vor allem ein Wissen, wie man diese Geräte reparieren kann, wenn sie denn kaputt gehen. Und da wird jetzt das Reparatur- und Servicezentrum schlagen. Magst du uns dazu ein bisschen erzählen?
Ja, sehr gern. Ich habe das Reparatur- und Servicezentrum Russ vor 25 Jahren gegründet. Damals sozusagen als Einstiegsdroge, als sozialökonomischen Betrieb. Das heißt, unser erster Unternehmenszweck war, Leute vom Rande des Arbeitsmarktes abzuholen und wieder in Beschäftigung zu bringen. Und als Methode hatten wir, das war sozusagen mein persönlicher Spleen, ein Reparaturunternehmen aufgebaut. Das hat wunderbar funktioniert. Wir hatten eine Erfolgsquote, das heißt die Anzahl der vermittelten Personen pro betreuten Personen insgesamt lag bei 75%. Und wir haben auch eigentlich eine sehr ansehnliche Eigenerwirtschaftungsquote erwirtschaften können. Das war dem AMS damals schon wichtig. Und haben uns gedacht, ja, wunderbares Geschäftsmodell, so wird es wohl ewig weitergehen. Dem war dann nicht so. Das AMS Wien hat dann seine Strategie geändert und hat die maximale Verweildauer von 12 auf 6 Monate verkürzt. Und da konnten wir dann den Leuten, die ein privates Schuldenproblem hatten, nicht mehr helfen. Wir konnten sie auch nicht vermitteln. Und ich bin dann mit einem lachenden und einem weinenden Auge vor einem Brief des AMS Wien gesessen, wo es gemeint haben, lieber Sepp Eisenriegler, Sie werden für das kommende Jahr 2008 nicht mehr beauftragt als sozialökonomischer Betrieb. So bin ich nicht ganz freiwillig Unternehmer geworden, denn ich konnte dieses Baby nicht wegschieben und allein lassen. Und somit sind wir jetzt nach weiteren 20 Jahren etwa der größte selbstständige, unabhängige Reparaturbetrieb für Elektro- und Elektronikgeräte in Österreich und haben die EU-Ordnungspolitik ganz schön durcheinander gewirbelt, weil genau seit dieser Zeit halte ich mich ungefähr die Hälfte meiner Arbeitszeit in Brüssel auf, um dort Lobbying zu machen für das Gute, Standards zu entwickeln für Elektro-Elektronikgeräte und neuerdings auch Testmethoden gegen frühzeitige Obsoleszenz.
Und damit wären wir beim zweiten Punkt Ihres ersten Standpunktes, nämlich bei diesen geplanten Brechpunkten von Geräten und bei dieser Gesetzeslage. Hat sich da in den letzten 20 Jahren vieles verändert? Gab es Veränderungen zum Positiven oder sind wir eigentlich noch bei einem Stillstand, wenn es um das Bewusstsein der Gesetzgeber im Bereich der Kreislaufwirtschaft geht?
Nein, da hat sich schon Gott sei Dank, allerdings erst in den letzten Jahren, sehr viel geändert. Die Jahre davor waren anstrengend, weil wenn man so als Klinkenputzer von Bediensteten der EU-Kommission ins EU-Parlament rennt, um dort für seine gute Sache Stimmung zu machen, dann ist es nicht von sofortigem Erfolg geprägt. Also bei uns war es zum Beispiel so, dass wir vor mittlerweile 24 Jahren einen europäischen Dachverband gründen mussten, der in Brüssel seinen Sitz hat und soziale Betriebe, sozialökonomische Betriebe auch, als seine Mitglieder hat und der immer größer und stärker wird und der die Anliegen, die ja eigentlich der ganzen Menschheit gut tun, vertreten, um überhaupt gehört zu werden. Aber ich kann jetzt die ganze Geschichte nicht erzählen, das wird wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir unseren Empfehlungen folgend bereits im März 2021 eine Verordnung zur Ökodesign-Richtlinie durchsetzen konnten, die auf einmal die wirklich großen Schwachpunkte behoben hat in der gesamten Produktpolitik, was Elektrogeräte angeht. Also seit der Zeit müssen die Hersteller dafür sorgen, dass bei Waschmaschinen, ähnlichen Haushaltsgroßgeräten, aber auch bei Bildschirmgeräten Ersatzteile verfügbar sind für 10 Jahre nach der Produktion des letzten Typs einer Serie. Sie müssen herausrücken mit den technischen Reparaturanleitungen, die Sie ja kennen. Ein Betrieb wie wir, der alle Marken repariert und alle möglichen Geräte repariert, ist manchmal auf solche Informationen angewiesen, sonst tut er sich schwer und die Reparatur wird noch teurer. Und Sie müssen auch Zugang bieten zu den Diagnosesoftwareprogrammen, die Sie verwenden, um andere, nämlich unabhängige Reparaturbetriebe, auszuschließen. Also das war schon mal ein Riesenerfolg. In Österreich ist einer dazugekommen, um den uns jetzt schon der Rest von Europa beneidet. Wir haben nach verschiedenen Länderversuchen jetzt einen bundesweiten Reparaturbonus, den wir nutzen können. Das macht die Reparaturen wesentlich billiger. Also grob gesagt, die Reparaturen, die jetzt bei uns gemacht werden, kosten die Hälfte von dem Preis, den sie die Kunden zahlen mussten vor dem 26. April des Vorjahres. Und das sind Entwicklungen, die genau die Früchte unserer Bemühungen darstellen, die sich in den Jahrzehnten davor abgespielt haben.
Im Rahmen dieses Paktes ist ja, Paketes ist ja unter anderem auch aufgeschlüsselt, dass Handy-Akkus, jetzt ein Akku für alle mit diesem USB-C-Anschluss zum Beispiel, funktionieren sollten. Fällt das noch unter Kreislaufwirtschaft? Wir haben es anfangs gehört, es geht auch darum, weniger zu produzieren, weil dort die meisten Emissionen anfallen. Also kann man das eigentlich auch als Erfolg verzeichnen?
Kann man durchaus, auch wenn es bis jetzt einmal nur die Buchse ist. Mhm. Der Akku ist noch nicht standardisiert. Der gehört auch nicht nur standardisiert, sondern der gehört so konstruiert, dass ihn jeder, so wie in früheren Zeiten bei den Handys, selbstständig austauschen kann. Das ist ja bei den neueren Smartphones nicht mehr der Fall, wie wir wissen. Aber was Sie richtigerweise ansprechen, und das ist mir aktuell ein ganz ein großes Anliegen, ist die Standardisierung von Bauteilen. Es ist absolut unverständlich, warum es in Waschmaschinen in Europas Haushalten 500 verschiedene Ablaufpumpen gibt. Jede Ablaufpumpe macht dasselbe, aber die 500 unterscheiden sich deshalb, weil sie verschiedene Steckmechanismen eingebaut haben, weil sie verschiedene Anschlüsse haben und weil man es eben so gesehen nicht in jeder Waschmaschine einbauen kann. Da muss man die Kunden warten lassen, bis der Ersatzteil kommt und muss ein zweites Mal hinfahren, um dann mit der richtigen Pumpe die Reparatur zu beenden. Und da gibt es noch tausend andere Beispiele. Ich denke zum Beispiel an die Gitterkörbe von Geschirrspülern. Mhm. Die sind noch dazu eine ökonomische Sollbruchstelle. Also so ein Gitterkorb, wenn er die Beschichtung verliert und zum Rosten anfängt, macht er keine Freude mehr. Vor allen Dingen das Geschirr, nach dem Geschirrspülen macht keine Freude mehr. Und weil der 100 Euro kostet pro Stück, ein so ein Gitterkorb, der in der Produktion vielleicht, wenn es hochkommt, 9 Euro kostet, ist dann oft der Grund, warum Leute einen voll intakten Geschirrspüler tauschen. Und solche Unfug Beispiele, die werden wir jetzt der Reihe nach identifizieren und abarbeiten. Also ich glaube, dass wir in Hinkunft auch dann noch Geschirr spülen und waschen werden, wenn es nur mehr 1 bis 5 Ablaufpumpen gibt und vielleicht 2 bis 3 verschiedene Gitterkörbe. Das tut keinen weh, das ist kein modisches Element, mit dem man ein Verkaufsargument hat, sondern das ist einfach völlig wurscht. Und es hilft den Konsumenten, was die Kosten für Reparaturen angeht. Es hilft vor allen Dingen aber, Rohstoffe zu sparen. Weil wenn deshalb ein ganzes Gerät in den Schredder landet, dann ist ja das der Unfug per se und das Gegenteil von Kreislaufwirtschaft.
Und da wären wir schon bei der Überleitung zu den Rohstoffen, insbesondere nämlich den seltenen Erden. Jetzt kann man natürlich den Bedarf, jedes Handy hat auch Bedarf an seltenen Erden, durch eine gute Kreislaufwirtschaft eindämmen. Aber ist das ausreichend oder hat gerade diese begrenzte Ressourcenverfügbarkeit noch weitere Effekte auf die Kreislaufwirtschaft und wie wir künftig mit unseren Materialien umgehen müssen? Auch mit Blick auf, wie wird es denn dann weiterverwendet, wenn es eigentlich schon am Ende des Lebens ist?
Es ist absolut nicht ausreichend. Es gibt eine österreichische Kreislaufwirtschaftsstrategie, die ich jedem, der sie noch nicht kennt, ans Herz legen möchte, da einmal hineinzuschauen. Das ist ein wunderbares Werk von 3 Ministerien beschlossen, nicht nur vom Klimaschutzministerium, die sie erstellt haben. Und da stehen Handlungsanleitungen drinnen, die wir wirklich ernst nehmen sollten. Im Wesentlichen geht es darum, den Materialverbrauch massiv zu reduzieren, und zwar durch regulatorische Maßnahmen. Und wir wissen, wenn die Wirtschaft, egal ob das jetzt die nationale ist oder ob das jetzt vielleicht auch eine internationale ist, im Sinne von Großunternehmen, reagiert immer dann auf Reduktionsziele, wenn die Sanktionsmechanismen greifen. Also sagen wir mal so, der Kapitalismus hat kein System in sich, was die Selbstreinigung ermöglicht. Er braucht immer Druck von außen, um Marktversagen zu bereinigen. Und von daher ist es, glaube ich, gut, dass wir uns als Gesellschaft zuerst einmal überlegen, braucht man denn das überhaupt? Das Zweite ist, wenn ich schon glaube, es zu brauchen, muss es unbedingt in mein Eigentum übergehen? Oder sind die neuen Modelle der Kreislaufwirtschaft, nämlich die nachhaltigen Konsummodelle, nicht wesentlich gescheiter, dass ich eine Waschmaschine miete, anstatt sie in Besitz zu nehmen? Da habe ich ein klares Bild über die Kosten, die verursacht werden. Die werden dann noch angepasst durch mein Waschverhalten. Ich kann eigentlich eine Waschmaschine ein Leben lang haben. Ob es genau die gleiche ist, wird man noch sehen müssen. Da muss auch in der Qualität, im Design noch einiges geschehen. Aber wir werden in Hinkunft unsere Produkte, die wir heute noch in Besitz nehmen, auf einer Nutzungsbasis vom Hersteller bekommen. Weil wenn der Hersteller sein Geschäftsmodell nicht ändert, dann ist sein Geschäftsmodell nicht kreislaufwirtschaftstauglich. Und das kann sich keiner leisten. Egal, ob das Electrolux ist, der größte Hersteller von Elektrogeräten weltweit, oder ob das eine kleine Firma ist, die in der Steiermark Staubsauger zusammenschraubt. Und von daher gehören die Konsumentinnen einmal darauf vorbereitet, dass es eigentlich völlig wurscht ist, ob die Waschmaschine einer gehört, weil das, was sie interessiert, ist ja die saubere Wäsche. Und die Waschmaschine kostet dann 18 Euro im Monat beim durchschnittlichen Waschverhalten. Und ich brauche nie wieder Sorge haben, dass sie einmal kaputt geht. Das geht mich gar nichts an. Sie gehört ja nicht mir. Mhm. In diesem Sinn kann auch die Kreislaufwirtschaft zu einem guten Leben beitragen, dass das Ressourcenschonung ist. Ressourcenschonung pur, das glaube ich, hat schon jeder verstanden jetzt, oder?
Also zählt sozusagen neben diesen klassischen Stichwörtern wie Reuse, Recycle, Repair natürlich.
Vorher kommt aber noch Rethink und Refuse. Das dürfen wir nie vergessen. Es liegt auch an uns, ob wir wirklich in jedem Haushalt 10.000 Dinge haben müssen.
Genau, und die wir brauchen oder glauben zu brauchen, könnten dann künftig auch über Abo-Dienste gemietet werden.
Genau.
Jetzt einen Blick noch auf die Schattenseite. Es wird der Kreislaufwirtschaft gerade jetzt noch vorgeworfen, manchmal auch Greenwashing zu erleichtern, insbesondere in der Textilbranche, weil eben Fast Fashion bringt qualitativ nicht so hochwertige Produkte heraus, und die sind dann eben nicht so gut recycelbar, geschweige denn im Secondhand-Laden dann wirklich zu erwerben, weil sie eben gar nicht so eine lange Lebensdauer haben. Wie ist es da im Bereich gerade der Textilien?
Das betrifft alle Produktgruppen. Es gibt eine ordnungspolitische Maßnahme, die sich Green Claims Directive nennt und die genau den Wahrheitsgehalt solcher falscher Aussagen, mit denen Geschäft gemacht wird, untersucht und sagt, ja, hallo, das, ihr kennt es ja nicht als Verkaufsargument, was hernehmen, was gar nicht stimmt. Und auch hier sind wir auf einem guten Weg. Das wird wahrscheinlich nicht mehr lang so gehen, dass sich jetzt auch Textilhersteller ihre privaten Labels, die niemand kontrolliert, selber handschnitzen und auf ihre Produkte kleben und damit mehr verkaufen, sondern es wird nur mehr die Regeln zu beachten geben, die es mir erlauben, offizielle, extern kontrollierte Labels zu verwenden. Wenn ich das erreiche, ist gut, dann darf ich es verwenden. Wenn ich die Kriterien nicht schaffe, habe ich Pech gehabt und muss ohne auskommen. Aber das sind die letzten Verzweiflungsakte von Herstellern, die eigentlich mit einem linearen Geschäftsmodell in der zirkulären Wirtschaftsweise überleben wollen. Das wird nicht mehr lang gehen.
Was für ein Schlusswort, lieber Sepp Eisenriegler. Vielen lieben Dank. Wir haben also gehört, Kreislaufwirtschaft besteht auch aus Überdenken, ob man Produkte überhaupt braucht. Und der Weg wird wohl hin zu Abo-Lösungen und gemeinschaftlicher Nutzung gehen. Wenn auch Sie mal bei einer Veranstaltung hier in Salzburg in der Robert-Jungk-Bibliothek dabei sein möchten, dann können Sie das vor Ort oder online ganz einfach, indem Sie auf unsere Homepage www.jungk-bibliothek.org gehen und in unseren Veranstaltungsangeboten schmökern. Schönen Abend, schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein.
Gerne.